Und es war jetzt am Freitag, wo ich dann ganz spontan in der Routine der Begrüßung und der Moderation und des Einleitens zum Lobpreis, da kam mir spontan ein bekannter Satz oder ein bekannter Vers: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht der Herr. Denn meine Gedanken sind viel höher als eure Gedanken. Und dieser Vers, der spontan in meine Erinnerung kam, der viele von euch kennen, da hat mich Gott aufmerksam gemacht: Hey, predige doch über in dieser Richtung jetzt am kommenden Sonntag. Und so habe ich mich auch vorbereitet. Und ich möchte mal das aus der Perspektive des Propheten Jeremia. Jeremia wird uns heute beschäftigen, oder dieses Buch, ein paar Verse von diesem Buch, und auch nächsten Sonntag zum Vision Sunday. Und deswegen ist es so eine Art Einführung, ja, zu unserem Leitvers des Jahres 2021 für die Alive Church. Da werden wir auch unser Jahresmotto bekannt geben und die nächsten Visionsschritte, die in diesem Jahr anstehen. Und ich möchte mal diesen Text lesen, weil es auch passt zu unserer Gebetszeit, zu dieser Zeit der Gottessuche, das Suchen des Redens Gottes und einfach auch Gott unser Herz ausschütten. Und dann, so spricht auch Gott zu uns durch diesen Vers oder durch diese Verse, die wir in Jeremia 29, die Verse 12 bis 14a, also ein Teil vom Vers 14. Da heißt es: Denn ich allein weiß. Das ist schon mal eine Predigt für sich. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn, in meinen Gedanken und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. So das Wort des Herrn. Jetzt weiß ich nicht, wie du damit umgehst. Wenn du gerade sagst, oh, Gott spricht gerade zu mir, dann bist du richtig. Wenn die Church sagt, Gott spricht zu Alive Church, dann sind wir auch richtig. Gott spricht durch dieses Wort. Er macht es lebendig. Im Kontext eines Buches, eines prophetischen Buches, ein Kontext eines Briefes. Der 29. Kapitel ist ein Brief vom Prophet Jeremia zu den Weggeführten, zu den deportierten Israeliten in Babylon. Und deswegen erstmal dieser Prophet. Der Name Jeremia hat eine tiefgehende Bedeutung. Da heißt es: Gott richtet auf. Jeremia bedeutet: Gott richtet auf. Der Gott der Wiederherstellung, der Gott des Neuanfangs, er richtet auf. Und das gilt für mein Leben, für dein Leben, für die Church, für dieses Jahr. Gott hat etwas vor. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Es sind Gedanken des Friedens und Gedanken von Wiederaufbau, Wiederherstellung und von Neuanfang. Ist es nicht herrlich? Jeremia weiß es zu schätzen, Gott zu dienen, denn er wächst auf in einer priesterlichen Familie. Und seine Berufung, wenn man das Jahr ein bisschen betrachtet, er gehört zu denen, die gesagt haben: Gott, du sendest mich, ich bin viel zu jung. Ich bin viel zu jung. Ich bin noch nicht erfahren. Obwohl er war unter 30, weil man war ja volljährig zu der Zeit ab 30 Jahren und da konnte man sich hinsetzen, auch im Kreise der Ältesten und konnte mitreden. Also er muss jünger als 30 Jahre gewesen sein und sagt, ich bin viel zu jung. Und Gott sagt, ich sende dich trotzdem. Lies mal Kapitel 1 vom Jeremia-Buch. Das ist fantastisch, was da für ein Austausch ist, der Schwachheit des Menschen und des Zuspruch Gottes. Der Schwachheit des Menschen, des Zuspruch Gottes. Gott glaubt an dich und an mich. Er war Prophet in ganz Israel zu einer Zeit, wo Israel gespalten war im Nordreich und Südreich. Er hat für beide Teile prophezeit. Und er wird auch der Prophet der Tränen genannt. Weil er immer wieder, auch im 14. Kapitel, meine Augen füllen sich mit Tränen, wenn ich den miserablen Zustand sehe von Jerusalem, der Deportierten. Und er, sein Name ist Programm, er prophezeit die Wiederherstellung und die Rückkehr und den Trost Gottes. Und das ist, ihr Lieben, übrigens auch die Aufgabe, was die Kirche Jesu Christi auf diesem Planet Erde hat. Wir haben auch die Jeremia-Salbung. Wir haben den Auftrag und auch ganz klein gesprochen, wir als Alive Church, wir haben den Auftrag, wiederherzurichten. Wir haben den Auftrag, aufzurichten. Auch im Kontext hier solcher komischen, schwierigen Zeiten, die wir hier erleben. Nun, jetzt müssen wir auch die Bibelstelle, die wir gelesen haben, in den richtigen Kontext. Der Kontext ist sehr wichtig. Wisst ihr, bei einem Immobilienverkauf, wisst ihr, es gibt drei Dinge, die wichtig sind. Das ist die Lage. Das macht auch ein Haus wertvoll und deswegen ein Kontext, wenn wir eine Bibelstelle lesen, ist der Kontext, die Lage, die sehr, sehr wichtig ist und es bringt Licht auch hinein in dem, was gesagt wurde. Zunächst, ja, das war die Situation damals. Kennt ihr den, hier Alex, ich hab's immer mit dir, weißt du noch von Bonnie M., diesen Schlager, By the Rivers of Babylon, kennst du es noch? Willst du es zu Ende singen? Ja, ich weiß, die meisten von euch, wir singen ein bisschen die alten Knacker, ja. Und hier die Bonnie M. haben aus dem Psalm 137, Vers 1, dieses Lied geschrieben, By the Rivers of Babylon. Und da heißt es in Vers 137, dieser Psalm, den habe ich euch auch mitgebracht. Wir saßen an den Flüssen Babylons und weinten, immer wenn wir an Zion dachten, an Jerusalem dachten. Das ist das andere Wort für Zion. Und wisst ihr, dieser Vers ist überhaupt kein Trost. Wenn ihr den ganzen Psalm, Psalm war ja ein Lied, ein Gebet, aber es war ein Klagegebet. Es war kein Happy-Gebet und es war auch kein Gebet von Lobpreis und Anbetung, sondern das war hier ein Lied, was die deportierten Israeliten in Babylon, nicht in der Baby-Lounge, sondern in Babylon, manche, die in der Baby-Lounge sitzen, denken, ich sitze hier an den Flüssen Babylons. Nein, nein, ja. Es ist einfach die Geduld, die da ist. Und ich ein großes Kompliment an die Eltern, die ihre Kinder hier bringen. Wir haben im Moment keine Kids-Church. Ich will euch nochmal applaudieren. Danke, dass ihr da seid. Ja, super, dass ihr da seid. Sie weinten. Und deswegen hat dann der Jeremia den Auftrag gehabt, ich muss diese Klage verändern und lässt sich von Gott eine Botschaft geben und schreibt einen Brief. Und das, ein Teil des Briefes waren die Verse, die ich gelesen habe. Meine Gedanken, ich weiß ganz genau, was ich mit euch vorhabe. Gott hat nicht gesagt, ich weiß ganz genau, wie es dir geht. Och, du Armer. Nein, Gott kommt, ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Und meine Gedanken sind Gedanken des Friedens. Die Situation war Eroberung von Jerusalem durch den König Nebukadnezar. Er deportiert aus der Oberschicht der Juden, zahlreiche Fachkräfte und verschleppt sie. Sie waren im fremden Land, in einer fremden Kultur. Ich habe schon mal am Anfang des letzten Jahres darüber gepredigt, über diese Stelle. Sie waren Gefangene, sie waren Fremde. Resignation machte sich breit. Sie sahen keine Zukunft. Gott spricht, ich gebe dir Zukunft und Hoffnung. Warum? Sie sahen keine Zukunft mehr. Sie sahen keine Hoffnung mehr. Sie saßen an diesen Flüssen in Babylon, sangen traurige Lieder von Jerusalem und träumten von der Heimat. Sie träumten von einer besseren Zeit. Sie träumten und weinten. Und sie dachten, wie war es doch mal so anders? Wie wäre es schön, wenn es jetzt anders wäre? Ein bisschen runtergebrochen finden wir uns vielleicht im Kontext, was wir gerade hier durchmachen, ein bisschen wieder. Ja, nicht so schlimm, aber ein bisschen wieder. Und jetzt kommt im Namen Gottes dieser eine Brief. Und Jeremia, der Wiederhersteller, der ermutigt sie und offenbart die Gedanken des Friedens, die Gott hat. Gedanken des Friedens. Ihr Lieben, Gedanken des Friedens. Wir sagen Frieden einfach so. Aber Frieden hat etwas mit dem Shalom zu tun. Ja? Gedanken des Shalom, das ist das hebräische Wort. Und das Wort Shalom ist nicht nur Frieden, sondern wenn in Israel man sich begrüßt mit Shalom, sagt man ihm Folgendes. So, Shalom, man sagt ihm, ich wünsche dir Heilung für deinen Körper. Ich wünsche dir Heilung für deine Seele. Ich wünsche dir Heilung für deinen Geist. Ich wünsche dir, dass du erfolgreich bist und voll versorgt und dass all dein ganzes Haus in Gottes Segen ist. Alles das steckt im Wort Shalom. Ja, kein Wunder, dass die Bibelschreiber... Shalom, ja, das ist zu lang. Aber jedes Mal, dass Shalom kommt, kommen diese ganzen Dimensionen, werden ausgesprochen. Das ist der tiefste Wunsch für die Gunst Gottes in allen Bereichen des Lebens für den Nächsten. Und Gott sagt, meine Gedanken sind Gedanken des Shaloms. Vollkommene Gunst Gottes in unser Leben. Nun, du kannst die Liste jetzt auch für dich schreiben. Die Situation des Volkes Israel, ihre Lage, ist es vielleicht so manche Lage des Lebens bei uns. Gibt es etwas, was dich gefangen nimmt? Etwa deine belastete Arbeitssituation? Es zeichnet sich keine Erleichterung ab, keine Lösung. Du leidest darunter, dass vielleicht deine Kinder nicht den gleichen Weg nehmen wie du. Du leidest unter dem Zerbruch einer Ehe. Du leidest unter einer Krankheit, einer Begrenzung. Bei einigen, du siehst auf dein Leben zurück und siehst, dass vieles ganz anders gekommen ist, als du es dir vorgestellt hast. Du leidest unter... dass deine Gesundheit immer mehr nachlässt, vieles geht nicht mehr. Oder ist es das Alter mit all den Beschwerden, das dir den Lebensraum immer enger macht? Du leidest vielleicht unter der gesellschaftlichen Entwicklung, die politischen Entwicklungen. Du hast Sorgen um unser Land. Und jetzt habe ich aufgehört, weil ich bitte dich, diese Liste fortzusetzen. Mit dem, was dich gefangen nimmt, wo du dich eingegrenzt fühlst. Und Gott spricht zu dir, da habe ich weitergeschrieben, Gott spricht zu dir, ich habe Gedanken des Friedens. Auch heute Morgen erreicht dir der Brief von Jeremia, erreicht dein Leben, erreicht deine Familie, erreicht dein Herzen. Und natürlich ist jetzt die Frage berechtigt, was sind denn diese Gedanken des Friedens? Nun, die Liste ist auch ganz lang. Alles, was gut ist und vollkommen ist, kommt von Gott. Und das will er dir geben. Aber ich habe das in drei Gedanken des Textes. Aus dem Text habe ich drei Gedanken hier euch vorzustellen. Die Gedanken des Friedens sind erstens, es hört sich ein bisschen komisch an, ja, aber hört zu, erstens, sein Wissen. Es fängt an, ich weiß alles, sagt der Herr, und ich weiß, was ich mit dir vorhabe. Kennst du diesen Moment, wo alle sich fragen, wie geht's weiter? Und dann plötzlich schaust du auf jemanden, der sagt, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was richtig ist. Ich weiß etwas, was du nicht weißt. Ich weiß was, was du nicht weißt, Jana. Das sagt der Herr immer wieder zu dir und zu mir. Ich weiß was, was du nicht weißt. Aber ich weiß, was ich vorhabe. Sein Wissen über mein Leben ist ein Gedanke des Friedens. Zweitens, er gibt dir Zukunft und Hoffnung. Ist ein weiterer Gedanke des Friedens. Und drittens, stell dir vor, ich habe eine Neuigkeit für dich. Drittens, er lässt sich finden. Er lässt sich finden. Gott spielt nicht Verstecken mit dir, sondern er lässt sich finden. Gehen wir mal zum ersten Punkt. Gedanken des Friedens Nummer 1, vom Text her genommen, sein Wissen. Lesen wir nochmal Vers 11. Denn ich allein weiß, kann man Vers 11, jawohl, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Der Herr weiß es. Er weiß, wo du gerade bist. Zu Hause, hör hin. Er weiß, wo du gerade bist, was deine Kämpfe sind, was deine Gedanken sind, was deine Klagen sind. Er weiß, wo du gerade bist. Er weiß es. Jetzt ist die Frage, kann es vielleicht für jemanden hier befreiend sein? Alleine das, er weiß es. Wisst ihr, es kann sein, oder frag dich mal, ich bin jetzt an einem Platz, innerlich, äußerlich, umständlich, wo ich nicht sein will. So wie die Israeliten, sie waren in Babylon, die wollten dort nicht sein. Aber kann es sein, dass es nicht die bösen Umstände und die bösen Menschen waren, die dich in diesen Platz geführt und gebracht haben? Kann es sein, dass es eine Platzzuweisung Gottes ist, indem er das zulässt? Das höre ich alles heraus, wenn Gott mir sagt, Graziano, ich weiß alles und ich weiß, was ich mit dir vorhabe. Wenn wir das wirklich glauben, dass Gott das zu uns spricht, zu unserer Familie spricht, zu unserer Nation spricht, dieser Welt in diesen Tagen spricht, ich weiß es, kann es sein, dass wir Trost da drin finden könnten? Kann es sein, dass du endlich glaubst, dass Gott nichts übersehen hat? Manchmal denken wir, Gott, wie konntest du das bloß übersehen? Glaubt ihr wirklich, dass Gott irgendetwas übersehen hat in dein Leben? Nein, ich weiß, sagt der Herr. Und ich weiß auch, was ich daraus tun kann. Gott sagt, ich weiß, dass alle Dinge, und das solltest du wissen, dir zum Besten dienen werden. Gerade gestern haben wir es davon gehabt. Dir zum Besten dienen werden. Die, die mich fürchten. Die. Und deswegen, ja, es kann sein, dass du durch Umwege, Rückwärtsgänge vielleicht dich in bestimmte Situationen und Orte gebracht hast. Aber Gott ist trotzdem dabei und Gott lässt es zu. Und Gott sagt, ich weiß. Wow, das berührt sehr mein Herz, aber ich darf mich da nicht verlieren. Er weiß, wo du gerade bist. Er weiß über deine Resignation. Was für manches so endgültig scheint, da kann Gott einen Neuanfang schenken. Und du denkst, das war's. Und Gott sagt, das war's nicht. Ich habe ein prophetisches Wort die Tage gehabt. Das war's. Die letzte Runde. Nein, die letzte Runde ist für dich nicht eingebrochen. Gott sagte, es kommt eine weitere Runde. Ich habe nicht gesagt, die letzte Runde, prophetisch, eine weitere Runde. Wo wir denken, das war's, kann Gott einen Neuanfang machen. Das ist übrigens die Botschaft, wir haben ja Weihnachten hinter uns, also können wir auch über Ostern sprechen. Das ist die Botschaft von Ostern. Als jeder dachte, es ist aus, ist er auferstanden von den Toten. Halleluja. Amen. Ich bin begeistert, ihr nicht? Zu Hause, sag doch mal was. sagt Amen hier zur Ehefrau. Amen. Ja. Jesus ist auferstanden. Wo jeder dachte, das ist aus. Es ist, und so ist es. Und so wird es kommen. Er weiß um deine Resignation. Und er weiß auch um deine Tränen. Er weiß um dein Weinen, er weiß um dein Leiden. Und ich brauche kein Prophet zu sagen, dass alle von uns an irgendeinem Punkt leiden. Ich brauche kein Prophet zu sein. Es gehört zum Leben, auch zum Leben von einem Christen. Gott wiegt Recht und Unrecht. Und du sagst, Amen, stimmt's? Aber Gott wiegt Recht und Unrecht, nicht du und nicht ich. Und wie oft ertappen wir, dass wir richten wollen. Wir wollen sagen, gerade wenn andere Menschen uns leiden lassen, Gott wiegt Recht und Unrecht, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Lass es in den Händen Gottes. Nimm du das nicht in deine Hände. Life Church? Du bist auch gemeint mit all deinen Umständen. Alive Church, du bist auch jung, 7 Jahre alt. Das ist das 7. Jahr, wo es die Alive Church gibt. Ich bin viel zu jung. Gott weiß das. Und Gott sendet dich. Ich prophezeie gerade über Alive Church. Über unsere Geschichte. Halleluja. Gott sagt, Alive Church, ich krieg Gänsehaut, drum. Ich weiß, was ich vorhabe. Halleluja. Ich weiß, was ich vorhabe. Wie fantastisch das ist. Gott kennt deine Tränen. Er zählt deine Tränen. Und er vergisst nichts. Er vergisst nichts. Und du brauchst ihn nicht zu erinnern. Denn er weiß alles und vergisst nichts. Er zählt deine Tränen. Und es ist das Herzschlag Gottes, dass er ein Herz hat für die, die leiden. Und auch ein schweres Joch tragen müssen. Und Jesus sagt, komm, nimm mein Joch. Denn mein Joch ist sanft und leicht. Das bedeutet, um das Joch Jesu zu nehmen, müssen wir unser ablegen. Und du legst es ab, wenn du glaubst, dass Gottes Gedanken Gedanken des Friedens sind über dein Leben und über dein Haus und über deine Zukunft. Zum Thema Zukunft, Punkt Nummer 2. Gedanken des Friedens sind erstens sein Wissen, zweitens er gibt Zukunft und Hoffnung. Noch ein bisschen hier im Vers 11. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Ihr Lieben, lasst uns das auch prophetisch aussprechen über unser Land hier und über dieses ganze Planeten. Gott gibt Zukunft und Hoffnung. Und das ist ein Applaus wert für unseren Gott. Halleluja! Und wir sprechen das. Ich weiß nicht, wer uns hier folgt. Ich weiß nicht, wer hier sitzt. Es gibt zerstörte Existenzen. Es gibt Menschen immer mehr, die Insolvenz gerade anmelden. Es gibt Menschen, die heulen, die weinen, weil all ihr Lebenswerk zerstört ist. Und wir sagen im Namen Gottes, dass diese Botschaft dein Herz erreicht. Egal, wer du bist. Gott gibt dir wieder Zukunft und er gibt dir wieder Hoffnung. Er tut es, wenn du ihn suchst. Merkt ihr, wenn du ihn suchst. Er tut es. Bei den Israeliten in Babylon hatten sie lebende Resignation. Lähmende Resignation. Wenn die Resignation fortgeschritten ist, dann lähmt sie. Sie erwarteten nichts Gutes von der Zukunft. Sie sehnten sich nach Änderung. Und deswegen hat Gott da ihnen geantwortet. Und in diesen, ich habe Gedanken des Friedens, hört, jetzt kommt harter Tobak, sagt der Deutsche dazu. Ich habe keine Ahnung, was Tobak ist, aber ist egal. Jetzt kommt's. Gedanken des Friedens fordert Jeremia die Stimme der Wiederherstellung. Aber in welchem Weg? An den Flüssen sitzen und jammern und klagen? Nein, absolut nicht. Er kommt mit dieser Korrektur und er sagt, sag ja zu deiner Situation. Gott weiß das. Sag doch ja dazu. Hör auf, dagegen zu kämpfen. Jetzt ist es Zeit, dass du an diesem Platz bist, wo du gerade bist. Das ist eine Bildersprache. Nur du weißt ganz genau, was gemeint ist. Jetzt nimm doch diesen Platz ein. Nimm doch die Herausforderung an, die sich stellt. Es soll hier für eine Zeit dein Zuhause sein. Ich spreche in Bildern. Der Zustand, wo du gerade bist, hier ist nun erstmal dein Platz. Und das hat auch Jeremia in diesem Brief gesagt. Leute, steht auf aus den Flüssen von Babylon. Baut Häuser, pflanzt Gärten, richtet euch ein. Das ist die Bejahung des Lebens. Ja sagen zum Leben in der Situation, wo du dich gerade befindest. Und deswegen sagt, Leute, steht auf, weg von den Flüssen. Nur zum Baden sind sie gut, aber nicht zum Klagen und sich nicht so gehen lassen. Und nicht die Wunden der Resignation ablecken. Es hat eine Zeit, auch zu leiden. Aber Schluss jetzt. Pflanzgärten. Da, das sei auch dir gesagt, da wo du bist, da ist ein Platz, an dem Gott dich hingestellt hat und an dem du zu Hause sein sollst. Auch wenn die Umstände so befremdlich sind. Auch wenn es ein Ort ist, den du nicht willst. Bejahe es. Es ist prophetisch gerade. Zu wem sage ich denn das? Sag ja dazu. Du sollst die Zukunft, die Gott dir gibt, gestalten. Und das ist auch ganz prophetisch. Das geschieht auch. Und deswegen sagen wir als Church ja. Bitte nicht nur immer im Kontext der Pandemie, sondern unser Leben. Aber auch in diesem Kontext. Ja, wir beten für Menschen, die in der Regierung stehen und Menschen, für die Entscheidungen treffen müssen. Und wir bauen Zukunft mit ihnen. Und der letzte Gedanke, das ist Gedanke Nummer 3, er lässt sich finden. Gedanke des Friedens, er lässt sich finden. Schaut mal in Vers 12. Es heißt, mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, das machen wir schon die ganze Zeit, 2 Wochen lang, aber das soll unser Lifestyle werden und nicht nur 21 Tage des Gebetes. 21 Tage des Gebetes ist nur eine mikroskopische Größe, aber es heißt ein Leben des Gebetes. Ein Leben, wo wir vor Gott leben und mit Gott leben und aus Gott leben und für Gott leben. Das war zu spontan, das kann ich nicht mehr wiederholen. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Und die Geschichte Israels, die hatten schon mal eine Zeit der Sklaverei, 400 Jahre hat es gedauert in Ägypten. Und das ist jetzt eine neue Deportation. Aber diesmal waren es 70 Jahre. Und Gott tröstet sie, haltet aus. Und für unseren Kontext, spielt Zeit keine Rolle, sondern es spielt nur eine Rolle, wo ist unser Leben geborgen? Und unser Leben ist in Christus. Darüber, das ist mein letzter Punkt. Aber wenn ihr mich sucht, werdet mich finden. Und wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, ich will mich finden lassen. Gott spielt nicht mit dir verstecken. Es ist nicht so, wir müssen Gott suchen. Wieso? Hat er sich versteckt? Wo steckt er? Es ist nicht so, dass der Herr sich versteckt hätte. Nicht Gott hat sich versteckt, sondern der Mensch hat sich versteckt vor Gott. Adam und Eva lassen grüßen. Die ersten Menschen haben sich versteckt. Und da hat Gott so getan, als ob er nicht wüsste, wo die stecken. Aber Gott suchen heißt nicht, dass er sich versteckt, sondern das heißt, dass wir ihn aus den Augen verloren haben. Das heißt, dass wir haben uns blenden lassen von den Umständen des Lebens. Wir haben uns ablenken lassen aus den Klagen an den Flüssen von Babylon. Und an welchen Flüssen klagst du? Raus. Und Gott holt dich da raus. Komm, komm heraus, such mich. Und wenn du mich von ganzem Herzen suchst, wirst du mich finden, weil ich habe mich nie vor dir versteckt. Du hast weggeschaut. Deshalb sollen wir uns heute aufmachen, ihr Lieben. Und ich rufe diesen Appell unseren Herzen zu. Lasst uns aufmachen, Gott neu zu suchen von ganzem Herzen. Indem du sagst, Gott, ich will meinen Blick wieder auf dich richten. Ich will mich wieder konzentrieren und dir vertrauen in allem. Puff, dann findest du ihn, weil du ihn dann siehst. Und wenn du und ich ihn von ganzem Herzen suchen, dann mobilisiert sich was. Dann fangen wir an zu gehen und zu rufen. Da heißt es, rufe mich. Das ist beten, ihn anrufen. Wir haben das auch, das ist ein wunderschönes Wort. Bete zuerst in allem. Bete zuerst. Bete zuerst, ruf zu ihm, rufe ihn. Und so konzentrieren wir unseren Blick auf ihn und dann finden wir ihn. Ihn rufen. Und unser Beten soll sein, und ich bitte weiter zu beten, auch kommende Woche kommt. Und übrigens, bringt alle Gebetsanliegen. Wir wollen auch diese Woche ganz speziell für viele Gebetsanliegen beten. In Dauerschleife. Bring es hinein, schreib es uns. Aber wenn wir beten, Jesus hat gesagt, wenn wir beten, sollen wir so beten. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Und Jeremia ermutigt uns, so auch zu beten. Herr, ich möchte dich sehen. Erstens, zweitens, ich möchte dich hören. Drittens, ich möchte dich wiederfinden. Und das ist das, was wir in diesen Tagen beten. Wir richten uns neu aus, wie eine Satellitenschüssel auf Gott. Auf Gott, ich will dich neu finden. Nicht, weil du dich versteckt hast. Ich will neu auf dich schauen und dir in allem vertrauen. Und wenn wir dann das von ganzem Herzen wollen, wirklich von ganzem Herzen, dann kommt nicht nur ein Rufen, sondern auch ein Gehen, eine Mobilisierung. Wir gehen hin, kommt, sagt, kommt. Und wenn ihr zu mir kommt und zu mir betet, was ist dieses Kommen? Das ist eine Entscheidung. Das ist ein bewusster Schritt. Ich werde abends den Wecker stellen, um aufzustehen, wenn ich morgens beten will und den Herrn suchen will. Ich mache mich auf. Ich werde in stille Kämmerlein gehen und in meiner Bibel lesen, wenn ich Zeit mit Gott verbringen will. Ich werde am Sonntag aufstehen und hingehen, wenn ich in den Gottesdienst gehen will oder einschalten. Ich brauche diesen Termin am Sonntag. Es ist ein Termin mit Gott, ein Termin mit meinen Geschwistern. Und hier im Gottesdienst kannst du Gott suchen, dich neu orientieren auf Gott und er lässt sich finden. Ich werde mich aufmachen und in eine kleine Gruppe gehen, auch wenn wir jetzt über Zoom uns treffen. Aber du musst reinkommen im Zoom. Du musst gehen. Du darfst gehen. Du sollst gehen. Was heißt es, von ganzem Herzen Gott suchen? Das heißt genau das. Und während die Band sich fertig macht, zum Schluss diese wertvollen Gedanken. Ich mache mich auf. Ich mache mich auf der Suche Auch bei 21 Tagen des Gebetes. Ich mache mich auf, wenn ich von ganzem Herzen Gott suchen will. Ich mache mich auf, Gott zu suchen. Nach Gott, nach Gemeinschaft mit denen, die auch Gott suchen. Und da heißt es, wer es mich sucht, lasse ich mich finden. Nicht mehr da sitzen in den Flüssen von Babylon, sondern im Gottesdienst sitzen, im Worship singen. Jetzt können wir es nicht, aber trotzdem im Herzen. Eine Erwartungshaltung haben. Hallo, Leute, ich beschreibe von ganzem Herzen. Was heißt es, wenn ihr mich von ganzem Herzen, genau das. Eine Erwartungshaltung haben. Ich bin aktiv dabei mit Herz und Seele. Und wenn ich Gottes Wort lese, dann mache ich das nicht oberflächlich. Ich will es vertiefen. Und wenn ich meine Predigt nicht mitbekommen habe, höre ich sie nach. Dafür machen wir die Arbeit. Wenn ich von ganzem Herzen das möglich möchte, dann tust du das auch. Und in allem, was ich in Gottes Wort lese, in allem, was ich an einer Predigt höre, ich höre immer heraus die Verheißungen Gottes. Ich weiß, was ich vorhabe mit euch. Und meine Gedanken sind Gedanken des Friedens. Und ich gebe euch eine neue Zukunft und eine neue Hoffnung. Wow. Die Verheißungen Gottes in der ganzen Heiligen Schrift, sie finden Erfüllung in der Person von Jesus Christus. Wisst ihr, dass Jesus auch die Unvollkommenheit von Israel mit ans Kreuz genommen hat? Sag mal Amen dazu. Er ist für alle Menschen gestorben und er ist auch für die Verheißungsträger gestorben. Das ist das Volk Israel, was sie nicht geschafft haben und was kein Mensch von sich aus schafft. Gerecht zu werden, dass die Verheißungen Gottes sich erfüllen. Jesus hat's getan. Und in ihm sind alle Verheißungen Gottes erfüllt. Ich lese 2. Korinther 1, 19 bis 20. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. Denn alle Verheißungen oder alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Er war der Einzige, der würdig war, dass die Verheißungen Gottes sich erfüllen. Und auf das, was Christus für uns getan hat, am Kreuz zu sterben, antworten wir zur Ehre Gottes mit ein Amen. Und Amen bedeutet, ja, ich glaube es und ich mache es für mich gültig. Alle Verheißungen Gottes münden in Jesus Christus. Und deswegen sind wir alle Teil von diesen Verheißungen Gottes. Jesus hat auch an Jeremia gedacht. Wisst ihr das? Lies mal Matthäus 7, Vers 7. Ich denke gerade an Jeremia und an diesen Brief von Jeremia. Und Jesus tut es noch ein bisschen erfüllen. Jesus sagt, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. So hat Jesus den Jeremia zitiert. Aber mit einem Unterschied. Er ist die Erfüllung dieser Verheißung. Wegen Jesus hört uns Gott. Wegen Jesus wird uns aufgemacht. Wegen Jesus lässt Gott sich finden. Wegen ihm und jeder Zugang zu dieser und vielen anderen Verheißungen. Ich fordere dich auf. Steh auf von deinem Aufenthalt an den Flüssen von Babylon. Steh davon auf. Lass deine Tränen wischen. Und sag ja zu dieser Wahrheit. Ich weiß, was ich mit dir vorhabe, spricht der Herr. Ich weiß es. Und meine Gedanken sind Gedanken des Friedens. Und ich gebe dir eine neue Zukunft und eine neue Hoffnung. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. und Gott danken dafür. Ist jemand hier, der diese Botschaft heute annehmen kann? Darf ich mal ein Zeichen sehen? Ja, ist jemand hier und sagt, der diese Botschaft kann ich annehmen und anwenden für mein Leben? Wow, ich freue mich, dass so eine Resonanz da ist. Und ich bete, Heiliger Geist, von ganzem Herzen, dass du das offenbarst in unserem Herzen, was ich auch zum Schluss gelesen habe von deinem Wort, dass in Jesus Christus alle Verheißungen erfüllt sind. Und wir haben Teil dieser Verheißungen, weil wir in Christus leben. Und so danke ich dir, Herr Jesus, hier, dass jede Einzelheit, die ein Mensch angesprochen hat durch diese Botschaft, dass diese im Herzen Frucht bringt. Ich preise dich, ich lobe dich, ich gebe deinem Namen alle Ehre. Halleluja, in Jesu Namen. Wollen wir Gott danken von ganzem Herzen? Sag ihm Danke von ganzem Herzen, dass er zu dir und zu mir spricht. Halleluja, er ist treu. Come on. Ich möchte uns bitten, dass wir unsere Augen schließen, als Zeichen des Gebetes. Und schau in dir hinein, in deinem Herzen. Gib Gott eine Antwort, was er angesprochen hat in dein Leben. Gib ihm eine Antwort. Und hier sind auch Menschen heute Morgen, die es nötig haben, Jesus Christus zu sagen, du sollst der Herr meines Lebens werden, damit ich Zugang habe zu allen Segnungen und Verheißungen, damit ich errettet werde, damit ich erlöst bin, damit ein Neuanfang geschehen kann, damit ich eine weitere Runde und eine weitere Runde im Leben drehen kann, damit ich neu hoffen kann und ich will eine neue Zukunft annehmen. Ich brauche dich, Jesus. Wer ist hier? Und du willst dieses Gebet zu deinem Gebet machen. Darf ich mal kurz die Hand sehen? Darf ich mal kurz die Hand sehen? Heb deine Hand. Auch im Stream, wenn du das willst, dann triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung heute Morgen, Jesus in dein Leben anzunehmen. Und bete diese Worte mit mir nach. Herr Jesus, ich komme zu dir ich gebe dir mein Leben, mein Versagen, meine Schuld, meine Hoffnungslosigkeit. Lass, dass ein neuer Tag anbricht in mein Leben. Schenke mir deine Vergebung und deine Gunst. Richte mein Leben wieder auf und mach es neu. Ich brauche dich so sehr. Ich brauche dich. Ich glaube dir. Ich fühle deine Liebe in diesem Augenblick und die Kraft deiner Vergebung. Mach mit mir, was du willst. Du weißt, was du mit mir vorhast. Ich nehme eine neue Zukunft an, aus deiner Hand. Danke, Herr Jesus. Amen.
Alpha-Kurs Online ist ein kostenloser Kurs, der dir den Raum und die Zeit gibt, die großen und oft herausfordernden Fragen zu stellen über das Leben, den Glauben und den Sinn. Und das ganz entspannt von zu Hause. Keine Filter, nur ehrliche Diskussion. Alpha-Kurs Online besteht aus einer Reihe von Videos, die Gespräche über bestimmte Themen anregt. Wie kann ich beten? Wer ist Jesus? Was ist der Sinn des Lebens? Warum gibt es Leid in dieser Welt? Jede Woche hast du die Möglichkeit, einen kurzen Film anzuschauen und dich mit einer kleinen Gruppe von Menschen darüber auszutauschen, die sich wie du mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzt. Keine Frage ist tabu. Um bei Alpha-Kurs Online dabei zu sein, musst du dich nur anmelden und schon kannst du an einem wöchentlichen Videocall teilnehmen, ganz bequem von zu Hause aus. Um alles andere kümmert sich dein Host. Mach es dir also auf deinem Sofa gemütlich, schnapp dir deinen Laptop und schon kann es losgehen. Was hast du zu verlieren? Entdecke Alpha-Kurs Online.